Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Frank Wachsmuth.
Ich möchte uns den Predigttext vorlesen und der steht in Epheser 2. Es sind die Verse 4 bis 10. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Denn durch unseren Ungehorsam waren wir tot. Aber er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrlichkeit und Herrschaft eingesetzt. In den kommenden Zeiten soll das sichtbar werden. Dann soll der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar werden, nämlich die Liebe, die Gott uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendwas rühmen können. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Alles Gnade oder alles durch Gnade. So könnte man diesen Textabschnitt mit Fug und Recht zusammenfassen. Und ich glaube, wir würden sagen, ja und Amen dazu. Alles Gnade. Die Gnade kommt als Begriff ganz häufig in der Bibel vor. Wir haben einige Lieder gesungen, danke für die Liedauswahl, die die Gnade besingen und rühmen. Und die Gnade ist ja nun tatsächlich eins der Grundwörter, der Hauptwörter unseres christlichen Glaubens. Also alles Gnade, alles klar. Aber ganz so einfach und so klar ist das mit der Gnade dann doch nicht. Denn zum einen gibt es in Verbindung mit der Gnade immer wieder mal so ein paar Missverständnisse und denen möchte ich in der Predigt versuchen zu begegnen. Und zum anderen möchte ich gerne mit euch noch etwas tiefer hineinschauen in das Wunder der Gnade und möchte dann auch mit euch staunen über die Gnade und über die Auswirkungen, die die Gnade hervorrufen will. Und es sind insgesamt 7 Punkte, die ich in meiner Predigt entfalten möchte. Das heißt, ich möchte euch sehr ermutigen, dass ihr jetzt nicht den Anspruch habt, dass ihr alle 7 Punkte nachher noch auswendig aufzählen könnt. Sondern es kann gut sein, dass ihr im Laufe der Predigt an einem Punkt hängen bleibt und dann macht nichts. Dann verpasst ihr den nächsten Punkt, ist kein Problem und beim übernächsten seid ihr wieder dabei. Also ich konnte aber nicht an mich halten. Also normalerweise habe ich während der Ausbildung gelernt, eine Predigt soll 3, maximal 4 Punkte haben. Da dachte ich auch, das mit der 7 ist in der Bibel auch nicht so verkehrt. Also 7 Punkte. Alles Gnade oder vielleicht doch nur stolzer Hochmut? Das hört man ja. Manchmal mit sehr, sehr frommen, salbungsvollen Worten von lieben, altgedienten, frommen, bewährten Geschwistern im Herrn. Alles Gnade. Und so ganz nebenbei weisen sie darauf hin, wie viele Jahre sie Bibelstunden und Gemeinschaftsstunden gehalten haben und wie viele Vorstandsämter sie innehatten. Aber alles Gnade. Alles Gnade. Und so ganz nebenbei sagen sie, dass sie ja ihre Spendenbescheinigung jetzt bekommen haben. Und so nebenbei kann man ja mal erwähnen, dass wir jeden Monat so und so viel gespendet haben. Aber alles Gnade. Und dass die Kinder, dass die was Anständiges geworden sind. Alles Gnade. Und je länger man solchen Leuten zuhört, desto mehr spürt man unterschwellig die Überheblichkeit. Zwischen den Zeilen, hinter den Worten, hört man, wie stolz sie darauf sind. Wie stolz sie auf das Geleistete und auf das Erreichte sind. Alles Gnade, ja. Aber natürlich habe ich auch meinen Teil dazu beigetragen, gell? Das ist das Problem von manchen frommen Leuten, wenn sie von der Gnade sprechen. Ja, alles Gnade, aber ich habe natürlich auch meinen Beitrag geleistet. Jetzt kommen wir zum Pharisäer. 2-mal in der Woche gefastet, ich gebe den 10. von allem. Alles Gnade, ja, aber der eigene Verdienst ist dann vielleicht sogar doch noch ein bisschen größer als die Gnade, die Gott mir gewährt. Und jetzt machen die Leute eine Mischkalkulation. So 75% Gnade und aber 25% mein eigenes Tun. Und je nach Frömmigkeit verschiebt sich dieser Prozentsatz. Naja, lieber Gott, eigentlich brauche ich ja nur noch so ein bisschen Gnade, denn ansonsten bin ich ja schon so richtig gut. Also merkt ihr, Alles Gnade, ja, aber bitte nicht als verkappter Hochmut, sondern wenn Gnade, dann Gnade pur, 100%. Das war schon der erste Punkt. Der zweite, alles Gnade oder nur eine faule Ausrede. Ich erinnere mich an einen Mitarbeiterkreis, wir saßen zusammen und haben darüber beraten, wie wir als Gemeinde, als Gemeinschaft das Evangelium zu den Leuten bringen wollen. Natürlich über die persönlichen Kontakte und Beziehungen, aber für die Veranstaltungen haben wir Ideen gesammelt, Vorschläge zusammengetragen und wir wussten, es darf und kann nicht alles beim Alten bleiben, es muss sich manches verändern, wir müssen einiges umstellen. Natürlich nicht den Inhalt des Evangeliums, aber die Art und Weise, wie wir das Angebot des Evangeliums zu den Leuten bringen, der Stil und vielleicht auch die Veranstaltungszeiten müssen wir verändern. Natürlich sollen die Leute, wenn sie zu uns kommen, sich auch wohlfühlen. Wir müssten also mal überlegen, wie wir unser Gemeinschaftshaus so gestalten, dass es wirklich angenehm ist. Und nachdem wir das alles bedacht und besprochen haben, kam dann die fromme, kalte Dusche. Ja, aber es ist doch unser Tun umsonst auch in dem besten Leben, hat doch Luther schon gedichtet. Und es ist doch alles Gnade, liebe Geschwister, was sollen wir uns abmühen und große Veränderungen auf den Weg bringen? Wenn Gott will und es in seiner Gnade schenkt, dann kommen die Leute auch ohne, dass wir irgendwas verändern. Und der Pastor springt schier aus der Hose und sagt, das ist doch nicht alles Gnade, was ihr hier verkündigt, sondern das ist doch einfach nur Bequemlichkeit und Faulheit. Also Vorsicht, wenn wir sagen, ja, alles Gnade. Das schließt nicht aus, dass die Gnade uns in den Veränderungsprozess mitnehmen will. Und davon werde ich dann gleich auch noch etwas sagen. Das war zweitens, alles Gnade oder nur eine faule Ausrede. Drittens, das ist jetzt ein bisschen größerer Punkt, weil der theologisch mir sehr, sehr wichtig ist. Alles Gnade oder nur ein billiges Deckmäntelchen? Denn das Wort von der alleinigen Gnade kann tatsächlich ein Ausdruck von Gottlosigkeit sein. Wie geht denn das? Die Leute reden fromm von der Gnade und sind nichts anderes als gottlos? Ja, ich will es erläutern. Dietrich Bonhoeffer hat 1937 in seinem Buch Nachfolge über die billige Gnade gesprochen. Und er hat dargelegt, wie gefährlich die billige Gnade ist. Was meint er damit? Ich zitiere. Billige Gnade ist der Todfeind der Kirche, denn billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird, Gnade ohne Preis und Kosten. Und ich denke, stopp, Bonhoeffer, was meinst du denn damit? Natürlich ist doch die Gnade unerschöpflich. Natürlich ist die Gnade grenzenlos. Und natürlich ist sie auch großzügig und kostenlos. Worüber regt sich Bonhoeffer aber auf? Er regt sich darüber auf, dass in seiner Kirche damals 1937 und in der Christenheit größtenteils die Menschen mit einer billigen Gnade abgespeist werden, wo sie die Sündenvergebung zugesprochen bekommen, ohne irgendetwas zu bereuen oder ohne sich von der Sünde zu trennen. Die Kritik von Bonhoeffer ist die, dass Gnade gelehrt wird, ohne dass man Christus nachfolgen soll. Man muss sein Leben nicht unter die Herrschaft des Heiligen Geistes stellen, sondern einfach nur die Gnade annehmen und dann weitermachen wie bisher. Das ist billige Gnade, sagt Bonhoeffer. Das ist Rechtfertigung der Sünde, aber nicht Rechtfertigung des Sünders. Billige Gnade ist die Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Zuspruch der Vergebung ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, ohne Kreuz, ohne den lebendigen, den menschgewordenen Christus. Und deswegen plädiert Bonhoeffer natürlich, wenn er von der Gnade spricht, er plädiert für eine teure Gnade. Und wieder habe ich gezuckt und dachte, nee, Moment, Gnade ist nicht teuer, die müssen wir uns doch nicht verdienen, erkaufen, erarbeiten. Nee, Bonhoeffer meint Folgendes. Gnade ist teuer, weil sie in die Nachfolge ruft und weil sie genau das kostet. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Christi ruft. Teuer ist die Gnade, weil sie die Menschen das ganze Leben kostet. Wenn du Jesus nachfolgst, bedenke, es kostet dein ganzes Leben. Gnade Christi ist sie, weil er uns das Leben schenkt. Teuer ist die Gnade, weil sie die Sünde verdammt. Gnade ist sie, weil sie den Sünder rechtfertigt. Also alles Gnade, ja und Amen dazu. Aber bitte keine billige Gnade, sondern eine Gnade, die hineinruft in die Nachfolge. Viertens, Gnade ist bedingungslos, aber nicht folgenlos. Ich möchte das betonen, nicht, dass mir jemand sagt, der predigt hier eine gesetzliche Gnade. Nein, Gnade ist und bleibt bedingungslos. Und als ein Kontrabeispiel, als ein Gegenbeispiel, will ich euch eine alte Geschichte erzählen, die sich hier in der Nähe, nämlich auf Burg Waldeck, auf Schloss Waldeck, zugetragen hat. In dem dunklen Gefängnis von dieser Burg liegen zwei Männer gefangen und eines Tages bietet man ihnen an, dass sie die Freiheit erlangen können. Sie werden begnadigt. Allerdings müssen sie sich die Gnade, die Freilassung, erkaufen, indem sie einen Brunnen graben. Die Männer gehen auf dieses Angebot ein, fangen an zu buddeln und stellen bald fest, wie unfassbar tief der Grundwasserspiegel liegt. 10 Jahre lang müssen sie arbeiten, bis sie dann endlich begnadigt werden und die Freiheit erlangen. Der eine kommt gar nicht mehr lebendig raus, der stirbt unten. Und der zweite wird blind, als er ans Tageslicht kommt. Er kann seine Gnade, er kann die Freiheit nicht genießen. Ihr Lieben, ich erzähle das Beispiel, um deutlich zu machen, dass unser Herr Jesus Christus so nicht ist. Wir müssen nicht mit einer elenden Schinderei die Gnade und die Vergebung uns erarbeiten, sondern bedingungslos schenkt Jesus uns seine Gnade, seine Nähe, seine Vergebung. Und seine Liebe macht uns völlig frei. Mit seinem Leiden und mit seinem Sterben hat er uns freigekauft. Wir sind erlöste Kinder Gottes. Gnade ist und bleibt bedingungslos und deswegen bleibt sie nicht folgenlos. Das ist die logische Konsequenz. Bedingungslos, aber nicht folgenlos. Gnade ist gratis und gratis heißt umsonst. Aber wer die Gnade nicht in Anspruch nimmt und in seinem Leben nicht umsetzt, für den ist die Gnade auch gratis, aber nicht im Sinne von umsonst, sondern im Sinne von vergeblich. Ja, das ist ja die Doppelbedeutung von umsonst. Das Essen ist umsonst. Und wenn du aber ins Restaurant kommst und gar kein Essen mehr da ist, dann war es auch umsonst, nur vergeblich. Die Gnade ist umsonst, aber sie soll nicht vergeblich sein. Paulus schreibt im Titusbrief, die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben. Die Gnade Gottes hat Konsequenzen. Sie hat Folgen. Wir singen ja gerne dieses Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und dann singen wir, Jesus, bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Alles Gnade. Bedingungslos, aber nicht folgenlos. Fünftens, alles Gnade. Und diese Gnade ist alternativlos. Es gibt keine andere Chance. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ohne Gnade ist alles nichts. Denn ohne die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes wären wir gar nicht in der Lage, mit Gott in Beziehung zu treten, mit Gott zu leben. Und der Apostel Paulus hat nicht übertrieben, wenn er in diesem Text schreibt, dass wir tot in unseren Sünden waren. Durch die Übertretungen waren wir getrennt von Gott, wir waren tot in unseren Sünden. Wer tot ist, kann nicht mehr hören, kann nicht mehr handeln. Wer tot ist, ist vom Leben abgeschnitten, kann keine Beziehung mehr pflegen. Wer tot ist, kann auch keine Geschenke in Empfang nehmen, kann auch nichts Gutes tun. Das ist der Zustand von den Menschen in der Trennung von Gott. Und die logische Konsequenz von diesem Zustand der Menschen Gott gegenüber, Tod durch die Sünden, die logische Konsequenz ist dann der irdische Tod und damit die endgültige Trennung von Gott. Wie kann aber Jesus Christus toten Menschen das ewige Leben schenken? Wie kann Jesus tote Menschen zur Ewigkeit retten? Er hat es so gemacht. Er ist selbst Mensch geworden. Er hat sich mit unserer menschlich-irdischen Existenz solidarisiert. Er hat nicht gesündigt. Er hat niemals etwas getan, was ihn von Gott trennt. Und trotzdem hat er den irdischen Tod und damit diese Trennung von Gott auf sich genommen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann war er im Totenreich, aber der Tod hatte keine Gewalt über ihn. Der Tod hat keine Handhabe.
Du bleibst hier, weil du gelogen hast. Jesus sagt, ich habe nie gelogen. Du bleibst hier, weil du Gott nicht geachtet hast. Jesus sagt, ich habe Gott immer geachtet. Dann bleibst du hier, weil du ein Gesetz gebrochen hast. Und Jesus sagt, ich habe nie ein Gesetz gebrochen. Und der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Und darum hat der Vater ihn aus dem Totenreich wieder herausgeholt. Und jetzt sagt Paulus, Gott hat uns, die wir tot waren in den Sünden, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und eingesetzt im Himmel mit Christus Jesus. Gott ermöglicht es uns erst, dass wir uns an Jesus hängen, dass wir uns an ihn binden. Und er ermöglicht es uns, dass wir glauben können. Ohne Gott und ohne seine Gnade wäre alles nichts. Alles Gnade. Und die ist alternativlos. Sechstens, bin gleich fertig. Alles Gnade und das nicht zu wenig, das nicht zu knapp. Denn die Gnade ist reich. Gott aber, der da reich ist an Barmherzigkeit. Und ihr Lieben, wie überreich die Gnade Gottes ist, sowohl in ihrer Qualität als auch in ihrer Quantität, das werden wir, glaube ich, erst im Himmel erkennen und entdecken. Aber die Gnade Gottes reicht. Sie reicht aus. Die Gnade reicht. Sie geht nie aus. Die Gnade Gottes überschwänglich reich. Und wir dürfen nie den Eindruck haben, jetzt hat das Gnadenkontingent bei mir seine Grenze erreicht. Unerschöpflich. So, und ein letztes noch. Die Gnade Gottes hat Konsequenzen. Denn die Gnade Gottes ruft uns zu guten Werken. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit wir sie im Alltag Wirklichkeit werden lassen. Unser Glaube und unser Glaubensleben, die Gnade und die guten Werke gehören untrennbar zusammen. Man darf weder auf der einen noch auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Ich will es illustrieren an einem Ruderboot. Kennt ihr, ne? Sitzt du drin und hast so zwei schwere Paddel. Und jetzt stellen wir uns mal so ein paar junge Leute vor, die wissen noch nicht so richtig, wie sie mit dem Ruderboot umgehen können. Und die nehmen nur das eine Ruder. Was passiert? Die drehen sich im Kreis. Dann sagen sie, Moment, das andere Ruder. Und dann drehen sie sich andersrum im Kreis. Und Menschen, die sagen, nur der Glaube, allein die Gnade, die drehen sich immer im Kreis um sich selbst und um ihren Glauben und fragen sich immer, bin ich auch fromm genug? Die anderen sagen, Glaube ist gar nicht wichtig, sondern die guten Taten, die Werke, das soziale Engagement, der Einsatz für unseren Nächsten, das ist wichtig. Und sie rotieren und drehen sich im Kreis um ihre guten Taten und Absichten. Erst wenn beides zusammenkommt, der Glaube, die Gnade und die guten Werke, die die Gnade für uns sogar vorbereitet hat, gewinnen wir Fahrt. Nur so kommen wir vorwärts, indem wir beides zusammen sehen. Denn die Gnade führt uns hin zu guten Werken. Die Gnade macht uns Beine. Die Gnade will Hand und Fuß gewinnen in unserem Leben. Siebenmal habe ich euch jetzt die Gnade zugemutet. Nehmt vielleicht drei oder vier Aspekte davon mit, dann ist schon gut. Gottes Segen dafür. Amen.